Werbung! Nach dem Baden kommt das Schönste, Einkuscheln. Gerade in der kalten Jahreszeit lieben wir es, unsere Kleinen warm und geborgen einzuwickeln. Die flauschigen Handtücher und Kapuzentücher mit feinster Chenille von Pfeiler sind dafür einfach perfekt. Sanft zur Babyhaut und aus 100% Ökotex zertifizierter Baumwolle. Die neue Kollektion Polar Friends bringt niedliche Winterfreunde direkt ins Badezimmer. Ideal auch als Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Sicher dir jetzt 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Pfeiler. Mit dem Code echtemamaswinter20. Echtemamaswinter20. Mit großem E, großem M und großem W. Alle Infos zum Angebot findest du wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Mein heutiger Gast ist vielleicht der bekannteste Lehrer Deutschlands. Er ist Experte in der deutschen Medienlandschaft zum Thema Schule. Bob Blume ist Bildungsaktivist und im Netz bekannt als der Netzlehrer. Aber nicht nur im Netz teilt er seine Meinung und gibt sehr viele Anstöße, sondern schreibt auch ganz nebenbei im laufenden Band Bücher zu dem Thema. Seit einigen Jahren macht er in den sozialen Medien auf Missstände aufmerksam und benennt ganz klar Kritikpunkte an Schulen und dem Schulsystem. Aber er erhebt nicht einfach nur den Zeigefinger, er gibt auch klare Verbesserungsvorschläge. Ich möchte heute von ihm wissen, woher er seine Meinung nimmt, was sich in den letzten Jahren aus seiner Sicht verändert hat und was konkret noch verändert werden muss. Für viele Eltern steht ja bald die allererste Schulwahl oder die Entscheidung über die weiterführende Schule des eigenen Kindes an. Aber worauf können wir Eltern eigentlich achten und was können wir im Kleinen tun? Mich betrifft das selbst und ich habe einen Sack voll Fragen dabei und freue mich auf die ein oder andere Anekdote, die er aus seinem praktischen Alltag erzählen kann. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Bob Blume.
Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
Vielen Dank. Jetzt mal ehrlich gesagt, bist du gern zur Schule gegangen oder hast du damals schon gesehen, was besser laufen könnte?
Ich bin super gerne zur Schule gegangen, 12 Jahre. Das 13. war dann sehr schwierig. Ich war ja auf einer Waldorfschule, auf so einer Reformschule. Zufriedener Endkunde also, will sagen, ich habe nicht die esoterische Ideologie geteilt und man merkt schon, ich nenne sie auch so. Aber habe diesen Angang von ganz viel mit Händen und Füßen machen und aber dann auch eben nachdenken, das hat total auf mich gepasst. Ist übrigens auch ein interessantes, vielleicht kleines, ja, ist vielleicht ein kleiner Hinweis auch, es passt für manche und für manche passt es auch nicht. Deshalb ist ja so Information auch so wichtig, ne? Aber das war für mich toll. Ich bin super gerne zur Schule gegangen und zwar so gerne, dass ich im Ruhrgebiet dann quasi ganze Weltreisen gemacht habe. Seit der 8. Klasse habe ich nämlich in Bochum gelebt und bin immer nach Hagen gefahren. Das war eine Stunde pro Weg und habe das aber trotzdem auf mich genommen, weil ich das so gerne gemacht habe. Das letzte Jahr war dann echt schwierig, weil man da quasi im Schnelldurchlauf alles bis zum Abitur nochmal reingepresst bekommt. Aber auch das habe ich hingekriegt und letztlich war es eine tolle Zeit.
Ich würde eigentlich gerne genau da beginnen, um so ein bisschen zu verstehen, wie dein Lebenslauf und dein Berufslebenslauf sozusagen auch sich gestaltet hat. Kannst du festmachen, seit wann du wusstest, dass auch das Lehrersein für dich selber ein Ding ist?
Das kann ich total gut festmachen, weil ich gar kein Lehrer werden wollte. Also ich habe als vieles von dem, was ich in den letzten, man kann fast sagen, aber vielleicht kann man auch fast alles sagen. Also ich bin so ein Bauchmensch. Also ich wusste, ich habe zwei Mädels kennengelernt, die in so einer kleinen italienischen, in so einem kleinen italienischen Dorf, die kamen aus Freiburg. Und die fand ich total nett und da war so eine Brieffreundschaft, gab es ja damals noch. Und dann bin ich nach Freiburg gekommen und dachte, Freiburg ist cool. Und nachdem ich Abitur gemacht hatte, dachte ich, keine Ahnung, wo ich studieren soll, aber Freiburg ist gut. Und da habe ich mir dann eine Wohnung gesucht. Und Souterrain, wie es heißt, ja, der Euphemismus für, ich habe im Keller gewohnt. Und dann bin ich zur Uni gelaufen und habe da so einen gelben Zettel abgeholt. Und da standen dann so Studiengänge drauf und da habe ich gedacht, das finde ich gut und das finde ich gut und das finde ich gut. Englisch. Geschichte und Gender Studies. Woran man schon merkt, hey, ich bin ja Deutschlehrer, dass Gender Studies dann nicht das war, was ich weitermachen wollte. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt nicht noch total spannend finde. Und ich mache gerade im Rahmen meines Promotionsstudiengangs, also ich schreibe noch eine Doktorarbeit, auch ein Seminar Gender und Diversity. Und das finde ich total spannend, aber damals eben nicht. Und dann habe ich das auf Magister gemacht. Also, und zwar, weil ich einfach richtig Bock hatte auf diese Sachen. Wofür man das braucht, keine Ahnung. Ich, ehrlich gesagt, ich wusste gar nichts. Ich habe mich auch nicht informiert. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass wenn man Deutsch studiert, man auch Linguistik macht und Sprachwissenschaft, ne? Oder Mediävistik, also dass ich dann auch noch Mittelhochdeutsch irgendwie lernen musste und so.
Ja.
Aber ich habe es mir halt selber ausgewählt und fand das total spannend. Und da ist eine Erkenntnis, die für mich total wichtig ist, bis heute, dass ich, obwohl ich viele formale Defizite hatte, na, also ich habe angefangen, Germanistik zu studieren, ich wusste nicht, was Subjekt, Prädikat und Objekt ist. Ohne Scheiß nicht. Alle anderen natürlich schon. Ein halbes Jahr später habe ich aber das Tutorat gegeben. Also sozusagen, ich war derjenige, der die neuen Studis also sozusagen übersetzt hat, was diese Einstiegsveranstaltungen sind. Und das war jetzt nicht, weil ich irgendwie so unfassbar talentiert bin. Also klar, Sprache hat mich immer interessiert und so, sondern weil ich da so einen Bock drauf hatte. Und das ist sozusagen so ein bisschen zu meinem Credo auch geworden. Das heißt nicht, dass man sozusagen, dass es nicht irgendwie auch um Inhalte geht, aber ich glaube, Leidenschaft schlägt Checkliste. Und dann so in der vierten, fünften Semester war es so, dass ich mich dran erinnerte, dass ich immer gerne auch mit jungen Leuten gearbeitet habe. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und ich war da in so einer sogenannten Jugendbildungsstätte. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Landschulheim, aber mit Angeboten. Ne? Also wir haben da Filme gedreht und Audios erstellt und Drogenprävention gemacht und Partys und so. Und da dachte ich, Mensch, das könnte man doch verbinden. Das heißt, es war erst so im, ich glaube, fünften, sechsten Semester, dass ich dann überhaupt gewechselt bin. Und so richtig Feuer gefangen habe ich, als ich dann von dort aus mein erstes Praxis-Halbjahr gemacht habe. Völlig verblendet und arrogant, weil ich dachte, das kann ich ja alles, was ich da so sehe. weil ich noch keine Ahnung davon hatte, was da alles dranhängt. Ne? Das war wie so ein Pappaufsteller von Schule, weil ich bin da halt hingekommen und habe mich mit den Lehrern im Lehrerzimmer unterhalten und den Lehrerinnen und bin dann irgendwie in den Unterricht mitgegangen und dachte, ja, das kann ich eigentlich auch. Und aber mir hat es gleichzeitig auch sozusagen wirklich substanziell so viel Spaß gemacht, dass ich dann wiederum Schwierigkeiten hatte, wieder ins Studium zu finden. Habe ich aber dann Gott sei Dank geschafft, weil ich so sehr ich die Stimmen, die sagen, das muss alles praktischer werden und so sehr ich das sinnvoll finde, mir immer wahnsinnig das Herz blutet, wenn Leute nur über Nützlichkeit vom Studium sprechen. Weil das Studium für mich immer noch, ich bin noch gegen Bologna auf die Straße gegangen, also gegen diese ganze ECTS-Sammelei, weil es für mich halt total wichtig war, zu sagen so, ey, ich beschäftige mich damit. Weißt du, ich finde, und ich habe so viele Sachen gemacht, Arthur Schnitzler, Finn de Sieckel, wird überhaupt nicht gelesen in der Schule, Klammer auf. Aber da ich ihn kannte, konnten wir es dann als Theaterstück aufführen, Klammer zu.
Ja.
Ne, irgendwie so Linguistik, wie werden Laute gebildet? Was ist ein bilabialer Laut? Braucht man nicht in der Schule. Aber, weil ich es wusste, konnte ich verstehen, warum die Schülerinnen das TH nicht so richtig hingekriegt haben. Weißt du, also sozusagen so dieses etwas, beim Studium zumindest, dieses erstmal Loslassen von diesem direkten Nützlichkeitsbezug und auch Bock darauf haben oder sich fragen, wenn es mir keinen Spaß macht, wo ist denn eine Perspektive, die ich finden könnte? Das war mir immer wichtig.
Ja. Und seit wann arbeitest du tatsächlich dann als Lehrer?
Ja, direkt nach dem Studium. Also das war, frag mich nicht, warum Regelstudienzeit, weil eigentlich war es relativ lang, aber ich war noch im Ausland in Sheffield in England und habe mein Latinum nachgeholt, ohne irgendwelche Extrakurse, mit einer 4, ja, 4 gewinnt. Aber ich war trotzdem total stolz, weil ich sozusagen einer der wenigen war, die nicht Geld ausgegeben haben, um in so einem Semesterferienkurs sich das reinzuprügeln, sondern ich habe es echt sozusagen währenddessen geschafft. Genau, und danach, nach dem Regelstudium, also 2011 war das, bin ich ins Referendariat gegangen und seitdem dann Lehrkraft bis, also ungefähr 15 Jahre.
Ja, es gibt ja kaum einen Beruf, über den es so viel Meinung gibt, sage ich jetzt mal, oder auch Klischees, wie über ja, das Lehrer sein oder Lehrerin sein. Und in meiner Wahrnehmung ist, also ich zolle den größten Respekt jedem Lehrer, jeder Lehrerin. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch in meiner Schullaufbahn die einen und die anderen Arten von Lehrern erlebt und Lehrerinnen. Mhm. Manche waren einfach schon sehr lange im Beruf und da war so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Luft raus. Und dann gab es welche, die hatten eine ganz andere Ansprache den Kindern gegenüber. Also das, was ich sagen will, ist, es gehört ja nicht nur das Inhaltliche dazu, sondern auch dieses, wie transportiere ich etwas? Habe ich den richtigen Touch zu den Kindern?
Genau.
Ja. Und weil aber auch so viel darüber gesprochen wird, was für ein großer Frust in diesem Beruf auch vorherrscht, aufgrund von nicht nur die Kinder muss man irgendwie treffen, sondern dazu gehören auch ganz oft Eltern, mit denen man sich auseinandersetzen muss, plus das Schulsystem, in dem man irgendwie gefangen ist und das einen immer wieder vor Grenzen setzt. Hast du diese Art Frust auch erlebt und warst du mal kurz vor, ich schmeiß alles hin, das ist nicht meins?
Also vielleicht als ganz kleiner Vorbau, es ist ja kein Wunder, dass alle Meinungen zum Schulsystem haben, weil Schule ist eigentlich die einzige Institution, wo alle durch müssen. Und man hat immer so eine Art von, ich sag jetzt mal, Fehler des Ausschnitts, weil man denkt, Lehrer machen nur das, was sie machen, während man sie sieht bei dem, was sie machen. Das ist so ein bisschen wie mit einem Tagesschausprecher, wo man so dann denkt, ja, der arbeitet ja nur eine Viertelstunde am Tag.
Ja.
Also das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Dann ist es so, es gibt sie tatsächlich, diejenigen, die nicht hätten Lehrer werden sollen. Und die habe ich schon relativ früh kennengelernt, weil die das gesagt haben. Also ich habe mit einer jungen Frau gesprochen im Referendariat, die sagte, sie ist sich sicher, sie will das eigentlich nicht. Aber jetzt hat sie es so weit geschafft und jetzt ist das halt so. Ne?
Mhm.
Und das ist wahnsinnig traurig, weil die natürlich 40.000 Schüler in ihrem Berufsleben dann haben wird. Ich weiß ja nicht, vielleicht wächst sie auch noch rein und so, aber das ist natürlich bitter. Allerdings, und das ist schon auch wichtig, wir haben dann ein Problem mit dem Auswahlmechanismus, jetzt gerade sowieso, weil wir eigentlich jeden nehmen müssen, der es werden will, ja, weil wir haben jetzt schon einen Überhang von Quereinsteigern, zum Beispiel in Berlin, zu sagen wir mal, in Anführungsstrichen, echten Pädagogen von über 50%.
Mhm.
Aber ich spreche ja mit ganz vielen Leuten in meinem Podcast, die Schule brennt, mit ganz vielen Expertinnen und Experten, Praktikern und so weiter. Und da war ein Neurowissenschaftler und den habe ich gefragt, was sind denn die drei wichtigsten Eigenschaften von Lehrpersonen? Und der hat, was ich krass fand, relativ schnell geantwortet, hat gesagt, Empathie, Reflexionsvermögen und Kommunikationsfähigkeit.
Mhm.
Und das Ding ist, dass meine Rückfrage direkt war, ja, aber sorry, das wird ja in der Lehrerausbildung spielt das ja keine Rolle. Sagt er, ja, genau. Also mit anderen Worten, du kannst durch das gesamte Studium und durchs Referendariat sehr gut kommen, ohne Menschen zu mögen. Mhm. Also nochmal, ne, das ist nicht kausal so. Nicht jeder, der das macht, mag keine Menschen. Nur es ist sozusagen kein Faktor. Und das ist ein Problem.
Mhm.
Was meine eigene Frustration angeht, schwankende Bewegung. Also letzten Endes war ich die ersten 6 Wochen, also nach dem Referendariat, stockdepressiv. Ich habe gedacht, wie kann ich in meinem Leben so einen großen Fehler gemacht haben, zu denken, dass ich das kann. Also, ne, und ich habe richtig Antidepressiva genommen. Ich bin morgens um 5 Uhr joggen gewesen, damit ich genug Endorphine habe, mich in die Schule zu trauen und so.
Mhm.
Und ich habe erst nach und nach kapiert, was eigentlich das Problem war. Das Problem war nämlich, ich habe die Fächer Englisch, Deutsch und Geschichte. Die sind per se schon mal nicht ganz unaufwendig. Und jetzt könnte man sagen, okay, am Ende vielleicht nicht mehr. Man hat es ja in der Schublade, aber da würde ich auch widersprechen, weil so möchte ich nicht unterrichten. Ja, aber das mal nebenbei. Sondern dadurch, dass ich Englisch, Deutsch, Geschichte hatte, dann aber auf eine andere Schulform geschickt wurde, weil das Gymnasium voll war und die gesagt haben, geh mal 3 Jahre an die Realschule. Und die wiederum gesagt haben, naja, wenn du Geschichte kannst, dann kannst du ja auch Wirtschaft und Ethik und Gemeinschaftskunde und so. Habe ich dann 27 Stunden gehabt in unterschiedlichsten Klassen und hatte gleichzeitig den Anspruch, jede Stunde perfekt zu machen.
Mhm.
Und das hat ungefähr 6 Wochen gereicht und dann dachte ich, okay, ich kipp gleich um. Und das war keine Frustration, sondern das war halt einfach ganz tief. Und Frustration selber ist letzten Endes der Grund, warum wir überhaupt miteinander sprechen. Denn ich habe schon in meinem Referendariat Ich hatte mit einer Klasse total gute Connection. Also das hat ein bisschen gebraucht, weil die fanden mich ein bisschen strange. Da sind die aber nicht die einzigen. also ich zum Beispiel, ich habe die, die waren so lethargisch, ist auch klar. 10. Klasse, die sind immer so lethargisch. Ja. Und dann dachte ich, okay, dann hole ich halt so ein bisschen Waldorf gemixt mit Moderne raus. Und wir sind jeden Morgen aufgestanden und haben zusammen gerappt. Damals war das Album XOXO von Casper gerade. Yeah. Und dann sind wir aufgestanden. Der Druck steigt, Atem blockiert, wir scheitern, na schön, da sind Versager mit dir. Und die dachten natürlich, was ist das? So, und mittlerweile habe ich auch Worte dafür, weil es einen Wissenschaftler gibt, den Douglas Jacek, der von transformativem Lernen spricht als Möglichkeit, jemanden so zu irritieren, dass Interesse geweckt wird. Das wusste ich damals nicht, aber es ist mittlerweile nachvollziehbar, ja? Weil du natürlich kannst du denken, Alter, der hat ja einen Schuss. Und ich wusste auch, dass die das machen. Die haben mich nämlich irgendwann in die Facebook-Gruppe von sich eingeladen und dann habe ich mal geguckt, was so davor passiert. Aber es ist natürlich viel besser, wenn man jedes Mal denkt, so, boah, wir haben jetzt den Blume, was passiert heute, als wenn man denkt, boah, wir haben den Blume, kann ich schon mal aufhören.
Alles wie immer.
Also das heißt, richtig geile Connection und dann wollte ich mit denen super Sachen machen und dann kam immer die Frage, und was ist da für die Note? Und was ist da für die Note? Das heißt, keine Ahnung, erster bis fünfter Blogbeitrag ever, da war ich noch nicht auf Twitter, da war ich noch nicht auf Insta, da war ich nirgendwo, war Probleme der Notengebung. Mhm. Weil ich nämlich eben als Reformschüler so diese Frage gar nicht kannte. Als wir die irgendwann mal bekommen haben, so Punkte und so, da waren wir total geil drauf. Also ich verstehe das schon, ja. Aber davor war die Frage noch nicht. Und wenn du sozusagen vor einem Stück Holz, ich werde jetzt mal total öko, wenn du vor einem Stück Holz bist, und du weißt, das ist jetzt gerade ein viereckiges Kantholz und da sollen total filigraner Brieföffner draus werden, dann stellst du dir nicht die Frage, was kriege ich danach für eine Ziffer? Sondern du stellst dir die Frage, wie hobel ich das Ding denn jetzt ab, dass das und so weiter und so fort.
Ja.
Das heißt, du fokussierst auf die Tätigkeit. Und das hat mich frustriert von Anfang an. Und dann habe ich versucht, Lösungswege zu finden. Und es gibt Lösungswege. Es gibt bei ganz vielen Sachen Lösungswege. Das große Problem ist nur, dass das, ich glaube, das kann man fast verallgemeinern in Bezug auf das ganze Bildungssystem. Dadurch, dass die Verwaltungsebene weiß, dass die meisten Lehrkräfte notorische Idealisten sind, die Lösungen versuchen zu finden, werden ganz viele strukturelle Probleme auf Einzelpersonen abgewälzt und sagt, naja, eigentlich klappt es doch noch. Langsam droht das aus meiner Sicht zu kippen. Ja, letztes Jahr haben 27.000 Lehrkräfte die Schulen verlassen. Dann werden noch nicht mal diejenigen mitgezählt, die in die innere Immigration gehen, also die zum Beispiel einfach berufsunfähig werden und so. Also langsam wird das ein Problem, was jetzt gerade noch mit total widersprüchlichen politischen Maßnahmen versucht wird auszuhebeln, also indem man einfach sagt, naja, dann setzen wir einfach die Teilzeit hoch, anstatt mal zu fragen, warum sind denn so viele in Teilzeit? Aber das, genau, das gibt. Also mit anderen Worten, es gab immer wieder Punkte, die mich haben frustriert zurücklassen. So, keine richtige Grammatik. Und ehrlich gesagt macht es der große Austausch mit vielen Leuten, die es anders machen, nicht immer besser. Weil man dann gleichzeitig zwar merkt, ah cool, es geht ja. Aber man natürlich auch merkt, okay, aber warum machen wir denn manche Sachen dann noch, wenn die so unnötig sind, ne?
War denn dann, du hast eben schon gesagt, das ist auch irgendwo der Grund, warum wir jetzt hier sprechen. Also du hast ja dann den Weg in die, ich sage jetzt mal, Öffentlichkeit im Sinne von sozialen Medien gewählt oder erstmal per Blogbeitrag und es hat sich ja dann wahrscheinlich auch ungeplant so entwickelt, vermute ich jetzt mal. Aber war dann sozusagen der Ansporn, okay, ich kann jetzt hier im Kleinen was für meine eine Klasse bewirken, vielleicht auch für die nächste und übernächste, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte Sprachrohr sein, ich möchte das größer machen, ich möchte einen Diskurs anregen? Oder wie kam es dazu, dass du heute sozusagen der bist, der du bist, also das Sprachrohr und als Experte in der Medienlandschaft für das Thema Schule und Bildung giltst?
Konstantes nach vorne stolpern. Also ich wollte gar nichts. Ich wollte auch kein Sprachrohr sein. Ich wollte immer, also das hört sich jetzt vielleicht echt ein bisschen trivial an, aber ich wollte immer schreiben. Oder andersrum, ich konnte nicht anders als nicht schreiben und habe natürlich, also für jemanden, der immer total gerne schreibt, über die Sachen, die ihn gerade beschäftigen. Ja, und ich habe ganz viele Jahre gesagt, mir ist das aber total unwichtig, dass das jemand liest, ja. Was natürlich Quatsch ist, aber ein super Schutzmechanismus, sich nicht zu öffnen. Und als ich dann sozusagen diesen Blog geschrieben habe und dann kamen Leute und haben den gelesen, das ist natürlich toll. Aber das war sozusagen in den ersten Jahren, hatte das wenig mit Sprachrohr oder so zu tun. Und auch Twitter war für mich beides. Weil ich hatte einen relativ großen Account für Twitter-Verhältnisse in 2013, 14 oder so, vielleicht 20.000 Follower oder so. Das war damals, glaube ich, relativ viel. Aber die hatte ich eigentlich nicht, weil ich so schlaue Sachen über Bildung gesagt habe, sondern weil ich ganz gut so kleine Aphorismen schreiben konnte. Ja. Also sowas wie, ich kann sehr gut, den habe ich übernommen. Das ist mein Lieblingstweet aller Zeiten. Ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Aber sowas wie, keine Ahnung, welche Schwachstellen hast du? Ach, diverse. Deine ewigen Wortwitze werden dich noch umbringen, Achilles. Und solchen Quatsch.
Ja.
Und damals war Twitter aber auch einfach noch so schön. Das hat so Spaß gemacht. Und dann kam aber sozusagen über das Blogging, und damals waren die Foren noch sehr aktiv. Und da waren Leute richtig auch angefasst und haben aber ziemlich sachlich, aber teilweise echt drastisch so geredet. Über diese Forendiskussion bin ich dann auf Twitter in so eine Verbindung gekommen mit Leuten, die sich mit Bildung beschäftigt haben. Und auch damals war das eher Netzwerken als irgendwas mit Sprachrohr oder so.
Ja.
Und von Twitter bin ich dann irgendwann, habe ich dann Instagram ausprobiert und auch ganz komisch anders genutzt. Ich weiß auch gar nicht, also ist ja auch letzten Endes egal, aber ob ich... Ich meine, in der Zeit, als ich sozusagen dann meine Tweets auf Instagram gepostet habe, haben dann noch ganz wenig Leute gemacht. Ich meine, damals war es eher so, dass Leute halt irgendwie ihre Fotos gemacht haben. Und übrigens, alles cool, ne? Also so, also ich will es gar nicht abwerten, aber ich habe sozusagen das dann versucht so zu übertragen. Und dann kam Corona. Ich glaube, das ist ein so ein Ding gewesen. Dann kam Corona und plötzlich habe ich nicht nur, also konnte ich nicht nur bloggen, sondern konnte sozusagen die sozialen Medien damit verbinden und Leuten die Möglichkeit geben, die Frage zu beantworten, what the fuck machen wir jetzt eigentlich? Und das ist dann so gekommen, dass es größer geworden ist. Und ich glaube, der letzten Endes, der Sprung war dann der, dass über den Blog die Agentur sich gemeldet hat, mit der ich jetzt mein erstes großes Buch, muss man so sagen, ist eigentlich mein 10. aber das sind Bücher, das waren kleinere Bücher. Mein erstes Buch, als das angekommen ist, war ich total traurig, weil das auf dem Computerbildschirm so groß ausgesehen hat. Und als ich das in der Hand hatte, habe ich gemerkt, okay, ist ja nur so ein kleines Büchchen. Aber genau, und dann kam mein erstes großes Buch und dann, glaube ich, ist der Account auch einfach größer geworden. Und genau, und jetzt gibt es Menschen, die vielleicht Sprachrohr sagen würden, obwohl das natürlich keine formale Sache ist. Ne? Also, ja. Aber man merkt natürlich, je nachdem, mit wem man spricht, dass es natürlich auch Leute gibt, die das bestätigen, ohne es zu wollen. Ich habe zum Beispiel mit dem Lehrerpräsidenten gesprochen. Da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, der muss sich verteidigen, obwohl ich gar nichts Böses gegen ihn gesagt habe.
Ja, interessant. Ist interessant.
Aber da merkt man so ein bisschen. Ne, so.
Wie gehen denn deine heutigen Schüler mit deiner Netzpräsenz um und auch die dazugehörigen Eltern? Das wird ja an denen ja nicht vorübergegangen sein.
Ja, total cool. Also das ist echt interessant. Ich habe ja auch, als ich da war, wo es mir so schlecht ging am Anfang, das war auch Nordschwarzwald irgendwie in 1000 Meter Höhe. Man sagt immer Freudenstadt, da ist es 6 Monate Winter und dann 6 Monate kalt. Und da waren die Leute auch so ein bisschen irritiert und ich habe mit denen dann auch getwittert zum Beispiel. Also wir haben aus der Figurenperspektive der Romanfiguren getwittert und so. Ne?
Ja.
Und dann hat eine Mutter angerufen und hat nachgefragt, ob die Hausaufgaben jetzt auch immer über Twitter kommen und so. Das war ganz strange. Aber ich habe da nie so richtig Probleme gehabt. Es gibt zwei interessante Geschichten. Die eine Geschichte ist, als ich in meinem Referendariat war, wollte ich an der Schule bleiben. Und damals war ich zwar schon ein bisschen im Internet, aber noch nicht so groß. Aber ich hatte zum Beispiel YouTube-Videos, wo ich singe.
Ja.
So ganz peinliches schwarz-weiß Musikvideo da zusammengeschnitten. Und das haben Schüler gefunden und mir das dann so nachgesungen.
Ja.
Aber ich war damals relativ cool. Ich habe dann gesagt, wie kannst du nur den Refrain, jetzt üb doch mal noch den anderen Teil.
Ja.
Aber da habe ich gemerkt, dass es natürlich 2, 3 Lehrer gab, die waren total... Ja. Abgefuckt davon, total irritiert. Ja. Und Jahre später hat mir ein Kollege gesagt, dass es da auch jemanden gab, die verhindert hat, dass ich an der Schule bleibe, obwohl ich wollte. Die gesagt hat, also genau, tiefer weiß ich das nicht. Und ich glaube, ich muss auch ein bisschen gucken, was ich dazu sage.
Wie du es formulierst, ja.
Genau.
Weil das einfach so nicht die Norm, die bisherige Norm, der bisherigen Norm entsprach.
Total.
Das macht man nicht als Lehrer.
So nach genau, und ich glaube damals, ich weiß es jetzt gar nicht, aber damals, also jetzt gibt es ja mittlerweile die verschiedensten Formen von Influencern und so. Deshalb finde ich den Namen auch immer so untreffend. Und deshalb habe ich mich jetzt auch Bildungsaktivist genannt, weil Influencer, ich verstehe das schon, ja, aber es gibt Lehrkräfte, die zeigen, was sie so am Tag anziehen. Dann gibt es die, die sitzen so in der Klasse und filmen sich dabei. Dann gibt es, also weiß nicht, gibt alles Mögliche, ja. Und das war ja eine Entwicklung. Und damals war das aber eben noch nicht so. Und das war sozusagen das, wo ich ja erst hinterher wusste, okay, das war ein Problem. Und das Witzige ist, als ich dann in meine neue Schule gekommen bin, da sagte mir eine Kollegin, ich habe einen Blogbeitrag von dir gefunden. Und ich dachte, oh, okay.
Gefunden auch.
Worum ging's? Ja, da habe ich Teacher-Tool erklärt. Also so ein Tool, eine Notenverwaltung. Und ich so, und, hat's dir geholfen? Ja, aber finde ich nicht gut. Und dann dachte ich, wenn du das schon nicht gut findest, dann hoffe ich, dass du nicht den Beitrag findest, warum wir im Unterricht über Pornos sprechen müssen, aber gut. Ja, also das war so ein bisschen strange. Und dann sind wir da reingewachsen. Und was heißt da reingewachsen? Vielleicht ist das auch ein bisschen naiv. Diejenigen, die das doof finden, haben mich nie konfrontiert. Sondern nur diejenigen, die es gut finden, haben gesagt, ey, ich habe das gerade gesehen, ich habe da ein Video geguckt oder ne, später ein Reel geguckt und so. Ich habe mit Schülern seamless geredet. Also ich bin sozusagen morgens reingegangen und dann haben die gesagt, es gab ungefähr einen Monat, da war ich auf TikTok. Da habe ich so mit so Esoterikern und so über Corona-Sachen geredet. Und dann haben wir da weiter drüber geredet. Aber so, als wäre nichts. Und eine Schülerin hat mir auch mal gesagt, ich habe mal so, das mache ich selten, ich habe mal so ein Live gemacht, während ich gekocht habe.
Ja.
Da gab es so eine, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Kartoffeln, aber jedenfalls habe ich Kartoffeln geschält und so in die Kamera geredet. Und dann hat eine Schülerin mir am nächsten Tag gesagt, ich habe ihnen zugeguckt, wie sie da ihr Live gemacht haben über das Handy meiner Mutter.
Ja.
Aber das war nie irgendwie, aus meiner Sicht natürlich, strange oder doof oder dass jemand gekommen ist und gesagt hat, das ist total böse. Jetzt muss man aber auch sagen, dass ich natürlich Lehrer in der Provinz bin und aus Gründen der Bedrohungslage sage ich jetzt nicht wo. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, je nachdem, wo in der Republik wäre, wäre das vielleicht auch anders, beziehungsweise ich sage gar nicht vielleicht, sondern ich war Teil von so einer Stern-Reportage, wo ein Lehrer auch porträtiert wurde, Herr Hertha, der sich für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus einsetzt und der musste hinterher die Schule verlassen und woanders hingehen. Also das ist, das wird natürlich gerade auch immer stärker, muss man echt auch sagen.
Ja. Wie alt sind denn die Schüler, die du hast, so im Schnitt?
Ja, für 5. bis 12. Klasse.
Ach so, doch so breites Spektrum.
Also nochmal, ne? Dieses Jahr bin ich beurlaubt.
Ja.
Also dieses Jahr habe ich, also seit September bin ich gerade gar nicht in der Schule. Aber die letzten 15 Jahre eben 5. bis 12. Klasse.
Und kannst du darüber sprechen, warum du dich hast beurlauben lassen? Also was ist auch einfach, weil, also ich nehme dich wahr als der Netzlehrer. So kenne ich dich seit ein paar Jahren, seit sozusagen das Thema in meinem eigenen Dunstkreis wichtiger wird mit Schule und Bildung. Aber ich vergesse dann manchmal, dass du eigentlich ja auch, ich sage jetzt mal, ein echter Lehrer bist, in Anführungsstrichen echt, ne? Also einer zum Anfassen, der wirklich auch praktisch arbeitet oder sogar Oberstudienrat bist oder was? Ja, bist.
Ist das wow, ne? Oberstudienrat.
Ja. Und das ist ja auch irgendwie logisch, weil du kannst ja diese ganzen Meinungen und Ansichten und auch Insights eigentlich ja nur haben, wenn du auch tatsächlich in dem Beruf arbeitest. Trotzdem, es entgeht mir manchmal und ich muss es mir dann so nochmal nach vorne holen, dass du eigentlich auch morgens in eine Schule gehst tatsächlich, in eine echte wiederum, und da ein analoges Leben führst. Wie ist denn, ich sag mal, bis Ende August so dein Tagesablauf gewesen? Also wie hat sich das alles eingeteilt, diese analoge Welt und die digitale Welt? Und dann auch noch Familienleben. Wie kriegst du das unter einen Hut?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass du wirst von mir keine Aussage finden. Nirgendwo. Nicht bei Lanz, nicht im Frühstücksfernsehen und nicht im Video, die Insights tatsächlich auf meinen Arbeitsplatz zurückverfolgen lässt. Und da bin ich auch ziemlich gut drin. Und zwar natürlich auch aus Schutz. Also wenn ich jetzt sagen würde, so weiß ich nicht, der Kollege, der macht dies und das, das mache ich nicht. Und das habe ich noch nie gemacht, ne? Und letzten Endes ist das was, wo ich gerade natürlich viel drüber nachdenke, weil das ist ja sozusagen Street Credibility. Und jetzt mache ich das weiter. Ich habe öffentlich gemacht, dass ich gerade nicht mehr an der Schule bin. Aber ich würde gerne auch aus diesem, also nicht in, raustreten ist Quatsch, aber ich habe ja immer noch sozusagen diesen Hintergrund die letzten 15 Jahre. Aber meine beiden Bücher über das Schulsystem heißen ja nicht, ich rede über das Lehrerzimmer. Ne? Sondern das eine heißt ja, 10 Dinge, die wir jetzt an Schule ändern müssen. Da sind diese 10 Dinge, die sind hergeleitet von meiner Erfahrung. Aber das Buch darauf, das Warum noch lernen, das wird halt soziologisch und philosophisch. Ne? Also ich eröffne jetzt meine Seele. Ich möchte auch wahrgenommen werden als Autor. So, ne? Und ich bin mal gespannt, ob das klappt oder ob die irgendwann sagen, ja, aber du bist ja gar nicht mehr in der Schule. Wie sah mein Tagesablauf aus? Insofern schrecklich, als dass ich festgestellt habe, dass 6 Uhr aufstehen für mich gar nichts ist.
Ja.
Gar nichts. Und zwar im Sinne von, hallo, bitte schreibt mir auf @netzlehrer, ob irgendjemand relaten kann auf Instagram. Ich bin aufgewacht und hatte eine Viertelstunde, fühlte sich das so an wie in einer Depression. Also kein Scherz, ich habe das gegoogelt ein paar Mal. Gibt es sowas wie Morgendepression?
Interessant,
Seitdem ich ein bisschen länger schlafen kann, ist das nicht mehr so. Aber sozusagen, also so. Ja gut, und dann bin ich aufgestanden und habe gefrühstückt, beziehungsweise, ich habe schon gefrühstückt, dann erst ist meine Familie aufgestanden. Ich musste dann um 7:10 losfahren, dann bin ich losgefahren, dann war ich so um 7:30 im Lehrerzimmer. Dann habe ich ein bisschen was gequatscht, beziehungsweise meinen 4. Kaffee getrunken. Wie gesagt, morgens schwierig. Dann habe ich unterrichtet. Naja, und jetzt kommt's. Also das ist ja natürlich immer crazier geworden. Also entweder, klar, bin ich nach Hause gegangen, habe angefangen zu korrigieren oder oder Unterricht vorzubereiten. Im Grunde kann man sagen, als Deutsch-Englisch-Geschichtslehrer mit vollem Deputat bist du von Oktober nach Januar jedes Wochenende am Korrigieren. Übrigens, wir hatten es von Frustration, eine Tätigkeit, die null wirksam ist. Null. Ja. Null. Also ich brauche eine Stunde pro Klassenarbeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 10., 11. Klasse oder so, und ich weiß, alles, was ich da ankreuze, anstreiche und so weiter, hat null Wirkung. Das habe ich dann irgendwann geändert, beziehungsweise das habe ich nicht geändert, aber mit Feedback und so. Ne? Also ich hatte zum Beispiel eine Oberstufenklasse, denen habe ich insgesamt 140 Seiten Feedback geschrieben. Über die 2 Jahre. 100 fucking Feedback. Das hat die besser gemacht. Also das kann ich ganz selbstbewusst sagen, aber es ist natürlich nichts, was irgendwie da streichelt dir noch nie mal jemand über den Kopf für. Ja. So. Und ja gut, und jetzt in der letzten Zeit war es genau das Ding, dass ich dann gesagt habe, so, boah, jetzt komme ich aus dem Unterricht so und dann fahre ich nach Stuttgart und fliege nach Hannover und dann bin ich in Hannover und dann fahre ich von Hannover nach Berlin und da habe ich dann auch noch einen Vortrag und dann fahre ich von Berlin zurück und am nächsten Morgen habe ich dann wieder eine Doppelstunde in der 6. Klasse. Und das hat mich wahnsinnig gemacht auf eine Art. Weil das einfach so viel war. Und dann ist es halt so, dass ich total verstehe, dass Leute auch sagen, naja, aber ist doch wichtig, dass du weiterhin auch unterrichtest. Und ich habe mir hat das immer Spaß gemacht. Aber es ist nicht nur Unterrichten. Das ist ja das, was die Teilzeitlehrkräfte auch sagen und wissen. Sondern es ist der Elternabend. Es ist der Tag der offenen Tür. Es ist die Arbeitsgruppe. Es ist die Konferenz. Es ist die Gesamtlehrerkonferenz. Es ist die Fachkonferenz. Es ist die Schulleitungskonferenz. Es ist die so. Und da muss und ich muss natürlich jedes Mal auf die Knie gehen und sagen, kann ich bitte dahin oder dahin? Das ging. Aber irgendwie habe ich gesagt, so, ich würde jetzt gerne mal schaffe ich ja auch schon wieder nicht, aber ich würde gerne mal mich konzentrieren und auf was. Und konzentrieren heißt jetzt, dass ich eben diese Promotion mache und nochmal richtig in die Tiefe gehe und natürlich gleichzeitig die anderen Sachen so ein bisschen nebenher laufen, soweit das beamtenrechtlich möglich ist.
Ja, zwinker, zwinker. Also man hört schon, was für unterschiedliche Themen man als Lehrer sowieso schon auf dem Zettel hat, die viele gar nicht sehen. Und du hast dann gerade gesagt, manchmal kriegt man noch nicht mal einen Streichler über das Haupt. Dann kommt hinzu, dass du dich so einsetzt. Und auch da ist es mir so schwer gefallen in der Vorbereitung, so in einem Satz überhaupt festzulegen, wofür du dich nur einsetzt, weil es mir so viel, so ein Fächer, also ein Spektrum vorkam.
Ja, das ging meinem Management auch so und deshalb haben wir darüber nachgedacht, was denn eigentlich mein UCP ist, also so unsexy das klingt. Und ja. Seitdem habe ich mir auf meinen Instagram-Account geschrieben, die Stimme für Bildungswandel, und das finde ich richtig gut.
Ja, okay.
Aber sozusagen, und dann könnte man natürlich jetzt überlegen, was heißt Bildungswandel? Und da können wir jetzt sozusagen, da könnten wir die 10 Dinge abgehen, ja. Also weniger Fokus auf Noten, weniger Fokus auf Stoff, Hinwendung zum Menschen, mehr Freiraum für die Schülerinnen und Schüler, Autonomie, Demokratiemöglichkeiten und Partizipation, kulturelle Zugänge, die auch mit den Schülerinnen und Schülern zu tun haben, Relevanz des Lernens, Fokus des Lernprozesses, Freude, Begeisterung, and you name it.
Ja.
So, ne? Das sind natürlich ganz, ganz viele Sachen und es ist kein Wunder, dass du denkst, was ist das eigentlich? Aber das ist ja der Grund, warum ich auch nicht aufhören kann, Bücher zu schreiben.
Ja.
Genau, ich habe ja jetzt gerade eins fertig geschrieben, was im Februar erscheint, für Eltern,
ja.
Was den ganz banalen Titel hat, wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Und das ist dann zwar sehr konkret und pragmatisch im Angang, hat aber natürlich solche Änderungsgedanken auch mit drin. Weil nämlich Eltern eine ganz, ganz große Rolle auch spielen, manchmal ohne es zu wissen. Mhm. Zum Beispiel, indem man auf der einen Seite zwar denkt, das wäre schon schön, wenn mein Kind mehr Freiräume hätte, aber auf der anderen Seite dann so, soll ich das jetzt da hinschicken, wo es da keine Noten gibt in diesem Projekt, hinterher leidet Mathe oder so, ne? Und dann verstärkt, das ist auch was ich echt lange lernen musste. Es gibt so viele Teile in diesem riesigen System und es ist so kompliziert. Aber letzten Endes verstärken sich verschiedene Teile dann selbst. Mhm. Deshalb ist es für mich wichtig zu sagen, einerseits, okay, wie könnte man das ändern? Auf jeder Ebene, als Lehrkraft, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern, als Schulleitung, als Verwaltung und so weiter. Aber Eltern habe ich jetzt nochmal echt mit in den Blick genommen, weil die wahnsinnigen Einfluss haben und manchmal selber gar nicht wissen, wie groß der Einfluss auch ist. Klar aufs eigene Kind, aber eben auch auf die Schule.
Ja, es ist auch eine riesige, fettgedruckte Frage, die ich hier dabei habe, weil schade, dass es erst im Februar erscheint, weil ich muss mich im Januar entscheiden für die erste Schulwahl. Also ich weiß jetzt nicht, ob du sozusagen auch die Grundschule da schon einbeziehen würdest in all deine Gedanken. Aber ich hätte dieses Buch so gerne schon im Januar einmal parat, weil ich nämlich auch glaube, es betrifft nicht nur die Schüler, die Lehrer, sondern eben auch die Eltern. Und ich muss auch wissen, was ich im Kleinen tun kann oder worauf ich achten muss. Und ich weiß es noch nicht. Und ich stecke mitten in diesem Prozess aktuell, zu entscheiden, diese Schule oder jene Schule. Also ich sag mal, die nächsten 5 Schulen sind alle ähnlich in meinem Umkreis, aber es gibt eine, die sticht ein bisschen hervor, die macht Dinge anders. Ich bin sehr neugierig, aber wir sind auch die Ersten oder der zweite Jahrgang erst. Risiko vielleicht. Da würde mich schon interessieren, was deine Gedanken dazu wären.
Ja, ist schon klar. Also Schulwahl ist ja übrigens auch ein großes Thema und auch Schulwechsel oder was machen wir eigentlich, wenn es im Halbjahr böse aussieht? Mhm. Ne? Und zwar meistens natürlich schon in der weiterführenden Schule. Mein Verlag hat gesagt, ich darf nicht zu viel über das Buch reden.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, ich habe so gemeine Fragen formuliert, gemein sind die eigentlich nicht, aber Fragen, die sich nicht so wild anhören, die man dann beim Tag der offenen Tür stellen kann,
ja.
Die aber ganz viel verraten.
Ja.
Okay. Pass auf, ich mache so ein kleines. Was ich zum Beispiel total spannend finde, sind zwei Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich die im Buch habe, deshalb ist ja auch okay. Erstmal, und ich weiß, das ist trivial, Raum. Raum ist wichtig. Und wie ist dieser Raum gestaltet? Also außerhalb und innerhalb der Schule. Und ich glaube, da kann man wirklich auch seinem Bauchgefühl vertrauen, wenn man da so reinkommt und hat das Gefühl, hier würde ich selber nicht 4 Jahre ein- und ausgehen wollen. So, das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. So, ne? Das wissen aber auch die meisten. Aber trotzdem, man spricht vom Raum auch als vom dritten Pädagoge. Also es ist richtig auch ein Konzept. Aber wenn dann klar ist, also ich meine, die hübschen das natürlich auf, wenn man zum Tag der offenen Tür geht und so, das ist gut. Aber dieses Wohlfühlen. Es gibt eine große Studie, die Uwe-Studie, die herausgearbeitet hat, ist jetzt auch nicht so überraschend, dass der größte Zusammenhang mit dem Wohlbefinden des Kindes mit seiner schulischen Umgebung zu tun hat.
Ah ja.
So. Das heißt, Also, und jetzt ist ja mal die Frage, es gibt ja so viele Kategorien, wo dass man abwägt. Jetzt könnte man sagen, so, okay, will ich lieber diese eine Schule mit dem super, keine Ahnung, Digitalkonzept oder lieber die andere Schule mit diesen wundervollen Räumlichkeiten? Das ist ja blöd, ne? Also man muss ja für sich abwägen. Aber ich würde immer sagen, Wohlfühlen ist fürs Lernen wahnsinnig wichtig. So, dann ist es so, Innovation ist genial. Ja, wir haben gerade über Bildungswandel gesprochen, aber nicht als Selbstzweck. Also ich finde es auch mal spannend zu sagen, also Sie haben ja hier dieses Konzept und sagen, also es gibt hier so große Freiräume für die Kinder. Hat das denn schon immer so gut geklappt?
Ja.
Oder gab es was Sie dazu lernen müssen?
Mhm.
Und das kann man auch bei anderen Sachen machen. Die eigentliche Frage ist gar nicht, ob es Hindernisse gab, weil es gibt immer Hindernisse. Sondern die Frage ist, ob die Schule selber sich als lernende Institution begreift.
Ja.
So, das sind so vielleicht so zwei Sachen, die total wichtig sind, weil wenn man beides hat, also nehmen wir jetzt nur mal diese zwei Faktoren, Wohlfühlen und da sind welche, die meinen nicht die Wahrheit gepachtet zu haben, auch nicht in ihrem super Angang, sondern die wissen, die Welt verändert sich trotzdem weiter und vielleicht müssen wir auch weitermachen. Dann hat man schon echt einen guten Hinweis. Und alles Weitere dann im Februar im tollen Buch.
Okay, wir werden das Buch, das können wir ja schon mal verlinken oder sowas, oder vielleicht erwähnen.
Genau. Bestellen kann man es tatsächlich schon, aber ja, ist natürlich.
Ich weiß ja, schade, nicht, Februar, ein Monat zu spät für mich, aber ich kann es ja danach kaufen und gucken, ob die Entscheidung die richtige war oder ob ich dann nochmal
fixen muss. Genau, und dann steht da, und falls Sie sich so entschieden haben, vergessen Sie es.
So ein Test am besten noch am Ende.
Ist übrigens als Hinweis, falls Sie sich so entschieden haben, vergessen Sie es. Ich glaube, wir müssen uns als Eltern auch in Gelassenheit üben. Denn der alleinige Fakt, dass man für sich Gedanken darüber macht, welche Schule ist das, ist eigentlich die richtige für mein Kind, zeigt, dass du gar nicht so unglaublich viele Sachen falsch machen kannst. Mhm. Weil du A, sowieso schon in dieser Reflexion bist. Und B, wenn man sich von äußeren Bewertungen freimacht, es total viele Wege gibt, die nach Rom führen. Und damit meine ich jetzt, mein Kind soll aufs Gymnasium, ja, warum? Ja, weil ich war auch im Gymnasium, ja, und warum? Ja, guck mal, jetzt bin ich hier, wo ich hier bin. Okay, ist dein Lebensweg linear? Nein. Ich habe mit Realschülern gearbeitet, die alle super in der Realschule sich wohlgefühlt haben. Und ein paar von denen sind danach auf die weiterführende Schule gegangen, haben 3 Jahre in der weiterführenden Schule gemacht, haben super Noten gekriegt, übrigens besser, als wenn sie im allgemeinbildenden Gymnasium gewesen sind und haben Pharmazie studiert und kriegen jetzt ganz viel Geld. Manche haben das nicht gemacht, sondern eine Ausbildung und zum Handwerk und sind mittlerweile Chefs und verdienen auch ganz viel Geld. Also wenn es darum geht. Ne?
Ja.
Das heißt, den Blick darauf zu wenden auch, was ist denn jetzt gerade die richtige Schule für mein Kind, ist so viel wichtiger, als zu sagen, so schon mal so zu planen, so was ist eigentlich dann und wie geht's dann weiter und sozusagen, weil wir können Lebenswege sowieso nicht ganz ausschlagen. Und ich weiß, das hört sich so einfach, das ist wahnsinnig schwer, ja, da auch so von sich selbst irgendwie loszulassen, aber ich glaube, diese Übung in Gelassenheit oder zumindest diese Übung in der Perspektive auf das Hier und Jetzt und auf logischerweise, ne, so die nächste Zeit ist wichtiger, als dass man selber so verhärtet und so denkt, ja. Was ist dann und dann muss das und passieren. Ja. Es gibt ganz viele Wege.
Hast du so eine Entscheidung schon treffen müssen für jemanden, der vielleicht bei dir zu Hause wohnt?
meine Tochter, die ist jetzt in der 4., die kommt bald in die weiterführende Schule und die hat sich, und sie hat auch schon eine Tendenz und die Tendenz ist auch ganz klar von ihrer besten Freundin, weil die möchte dahin, aber wir haben mit ihr zusammen gesprochen, dass wir da reingehen und genau auch auf die Dinge achten und auf andere Dinge auch achten, die halt mit der Schule zu tun haben, mit dem Raum zu tun haben, mit den Angeboten zu tun haben. Vielleicht, ja, das kann ich ja vielleicht auch nochmal sagen, ne? Also was gibt es für so Arbeitsgemeinschaften außerhalb der Schule? Und zwar nicht einfach nur so im Sinne von, das muss ein breites Angebot sein. Es können auch 5 sein, die etabliert sind oder so. Aber meine letzten 15 Jahre jetzt gerade im Bereich des Theaters haben mir halt gezeigt, dass solche Möglichkeiten der freien gemeinsamen Arbeit dafür sorgen können, dass Kinder den Funken überspringen lassen. Und wenn das passiert, dann kann, muss nicht, ist nicht kausal, aber dann kann es passieren, und das habe ich auch schon häufig passiert, dass dieser Funke dann in andere Bereiche überspringt. Also plötzlich schickt man sein Kind ins Theater und es hat nicht mehr so viel Angst vor Mathe.
Ah,
oder man schickt sein Kind ins Theater und es hat nicht mehr so viel Schiss vor Referaten. Oder man schickt sein Kind in die Medien, in die Medien-AG und plötzlich lernt es Spaß am Sprechen zu haben, weil das irgendwie, weil man sich vor der Kamera ausprobiert und solche Sachen. Das ist deshalb habe ich da auch immer so ein bisschen so ein Auge drauf, was gibt es alles. Ist jetzt nicht so, dass es eine Schule geben würde, die da nichts von hat. Aber sozusagen da so reinzugucken und vielleicht auch mit, manchmal sind da ja auch so Schüler und dann sagt man, und was macht denn ihr da so? Und da auch so ein bisschen mit dem zweiten Ohr hinzuhören, das ist, glaube ich, auch total gut.
Ja.
Ja, und das führt sozusagen zu dem, was ich relativ am Anfang gesagt habe, so diesem Anfang meines Studiums. Wenn jemand Bock auf Lernen hat, dann kannst du den nicht aufhalten. Und es ist schon klar, also ich, weißt du, vielleicht auch noch mal kurz anekdotische Evidenz oder persönliche. Ich habe in meiner ersten Gattungspoetik-Klausur, also Germanistik, das mussten alle machen, habe ich eine 4 gekriegt. Ich hätte eine 3 gekriegt, was ja auch schon nicht so toll ist, aber Kommasetzung ging gar nicht.
Mhm.
Ne? Und 3 Semester später habe ich eine Hausarbeit zu Kafka geschrieben, wo ich Kommata und Interpunktion als Analysegegenstand reingemacht habe. Also das geht. Also sozusagen das geht.
Entwicklung
man kann,
ist möglich.
Formen kann man immer. Also nochmal, ne, und ich bin kein Esoteriker, das ist kein Plädoyer dafür, ne, zu sagen, so, euch ist doch alles total egal, Oliver Mauritius. Hauptsache du hast Spaß, und darum geht es nicht, sondern es geht darum, sozusagen diese Lust und diese Begeisterungsfähigkeit, die ist zentral, und wir haben heute noch gar nicht darüber gesprochen, ich will das Fass auch nicht riesig aufmachen, aber für Kinder stellt sich ja heutzutage die Frage, soll ich mich anstrengen, brauche dann lange und dann mache ich sogar Fehler? Oder drücke ich auf einen Knopf und kriege das in 10 Sekunden raus mit ChatGPT und Co.
Ja, ich habe das Thema noch auf dem Zettel hier.
Ja, erzähl mal weiter. Habe ich übrigens auch ein ganzes Kapitel zugeschrieben, Zwinker-Smiley. Aber ja, nee, weil das ist halt nicht trivial. Und das hatten wir damals nicht. Und das, und weißt du, ab dem Moment, wo du merkst, ey, das ist ja total spannend, willst ja den Teufel tun, um dich selber zu täuschen. Die Täuschung, die wird ja vor allen Dingen deshalb, die Täuschung kommt ja deshalb zustande, weil Schule ganz oft den Prozess nicht fokussiert, sondern nur das Produkt. Und wenn sozusagen der schwierigste Teil, was weiß ich, das Schreiben von einem Aufsatz, immer zu Hause stattfindet und es nur darum geht, dann wieder mit dem Produkt zurückzukommen, aber keiner hat mitgekriegt, wie das eigentlich gemacht wird, dann ist das total klar, dass es dann Schüler gibt, die sagen, ja gut, dann lasse ich es halt die Maschine machen. Und das ist so, ne? Also letzte Gym-Studie, das ist die große Studie zu Jugend und Medien, hat rausgearbeitet, 65% der Schülerinnen und Schüler nutzen KI für Hausaufgaben.
Ja.
Da steht natürlich nicht wie, ne? Aber ich finde es immer so ein bisschen, ich will nicht sagen naiv, aber jedenfalls eine andere Perspektive anbieten. Ein Elternteil sagte mal zu mir, und jetzt nicht von meiner Schule, ich weiß gar nicht mehr warum, ich bin so froh, dass es ChatGPT gibt. ChatGPT kann die Hausaufgabe viel besser erklären als ich, und dann kann mein Kind sie machen. Ne? Und ich dachte, ja, aber dafür muss dein Kind die Hausaufgabe auch machen wollen. Weil mit ChatGPT kann, kann man eigentlich sagen, Glückwunsch. Weil dein Kind sozusagen ChatGPT so verwendet, wie es total sinnvoll ist. Nämlich zu sagen, ich verstehe die Aufgabenstellung, ich kann es mir die besser erklären. Und nicht, die Aufgabenstellung ist mir scheißegal, hau mir mal bitte das Ergebnis innerhalb von 7 Sekunden raus.
Ja. Aber geht es nicht am Ende immer um Medienkompetenz? Also auch da, sowohl bei Digitalisierung allgemein als auch bei KI, darum, dass man den Kindern beibringt, wie sie damit umgehen?
Ja, geht es auch drum. Habe ich übrigens auch gemeine, ich werde wahrscheinlich voll der Nestbeschmutzer und darf nach diesem Elternbuch nie wieder zurück in die Schule kommen, weil ich da nämlich auch Fragen zu habe, ne? Weil Medienkompetenz ist nämlich ein breites Feld. Und es gibt natürlich, also genauso wie Digitalisierung, weißt du, es gibt Schulen, die sind super digitalisiert. Das heißt, du kannst, weiß nicht, die Entschuldigung super über den Messenger machen oder du kannst, den Stundenplan einsehen über die App und so weiter und so fort. Das sind alles ganz tolle Sachen, ja, also super digitalisiert, aber mit Medienkompetenz nichts zu tun. Und dann gibt es Schulen, die haben beispielsweise solche Kursangebote, aber dann ist ja noch nicht klar, geht es jetzt um Umgang mit Social Media, wird hier KI verwendet oder lernen die 10 Finger schreiben oder wie man eine Excel-Tabelle macht. So.
Ja.
Das sind alles Dinge, die, die total wichtig sind und ich glaube dir, also ich weiß jetzt nicht, wie es den Eltern geht, die da jetzt gerade zuhören, aber ich glaube, dieser große Bereich, ich glaube, KI ist noch nicht mal der gerade am meisten brennt. Ich glaube, er sollte, weil eben Lernen eben ganz viel damit zu tun hat, etwas selber zu tun und plötzlich muss man es in vielen Bereichen nicht mehr machen.
Mhm.
Aber der andere große Bereich ist ja eben Umgang mit Medien. Und den ganzen Fragen, wie lange sollte mein Kind eigentlich ans Handy, ja. Was ist mit Social Media, was für Gefahren gibt es da, wie kann ich das reflektieren und so weiter und so fort. Genau.
Welchen Einfluss hat
überraschen, dass ich mich damit natürlich auch befasst habe. Kommt man ja gar nicht drum rum, ja. Ist klar.
Ja, erst recht mit dem ungefähren Alter deiner eigenen Tochter, ne? Bist du ja auch im Auge des Orkans wahrscheinlich, was so eigenes Handy.
Ich fürchte, im Auge des Orkans fängt erst nächstes und übernächstes Jahr
ja.
an. Im Auge des, in der WhatsApp-Gruppe.
Oh, ja.
Da habe ich wirklich große Lust.
Ja. Ich würde noch zwei abschließende Fragen stellen wollen. Und zwar einmal, ist denn bei dem Thema Digitalisierung und Schulen auch für dich eklatant wichtig, wie die Schule selbst ausgestattet ist, technisch? Also nicht nur, dass sie die Inhalte vermitteln, sondern eben, dass sie, keine Ahnung, ich sag's mal, mit Tablets arbeiten oder die Kommunikation ja. irgendwie eine andere ist als noch vor 10 Jahren.
Klar, aber da können die Schulen halt nichts für. Ne? Oder anders formuliert. Ich glaube, eine richtig gute Schule, die null ausgestattet ist, kann trotzdem für Medienkompetenz sorgen. Über andere Wege. Ne? Also man kann Algorithmus auch auf dem Schulhof üben mit sozusagen Kindern, die hin und her laufen. Man kann Texte von Sascha Lobo lesen oder magst du nicht? Okay, von mir auf 1&1.
Ja.
Ich habe so eine Netzkolumne. Also sozusagen, das ist ja auch alles Medienkompetenz. Ja. Aber natürlich wäre es gut, wenn die ausgestattet werden. Ich will nur sagen, es ist andersrum eher so, dass eine Vollausstattung nicht bedeutet, dass Medienkompetenz geübt wird. Ne? Also ich weiß das alles nicht mehr auswendig. Ich meine, das sind auch 374 Seiten. Aber jedenfalls, eine praktische Frage ist ja, alle bekommen iPads, okay. Was machen Sie denn mit iPads anders als mit einem Heft? Naja, wenn dann die Antwort ist eigentlich nicht so wirklich was, ist das erstmal nicht Medienkompetenz.
Nee.
Sondern das ist halt, ne, da wird halt, und das heißt jetzt ja auch nicht, dass es zwangsläufig schlechter Unterricht ist. Es heißt einfach nur, naja, man hat halt das Medium gewechselt, auf dem man schreibt. So kannst du auch eine Schiefertafel nehmen, ne?
Aber liegt das Problem nicht eigentlich daran, dass viele Lehrer, die das jetzt übermitteln sollen, aus einem Studium kommen, in dem das alles keine Rolle spielte und sie sozusagen Eigenleistung mit einbringen müssen. Also es gibt ja, oder gibt es so Weiterbildungen? Voll,
ja. Es gibt zeitgemäße Weiterbildungen und so, aber das wird, also wir könnten wirklich 3 Stunden sprechen, ne? Sag ich dir direkt. Also ich sag dir nur mal einen Punkt, der an dem es oft hängt. Die Prüfungsformate sind noch nicht verändert worden. Also das heißt, man schreibt am Ende eigentlich jeder Einheit eine Klassenarbeit. Jetzt gibt es Lehrkräfte, die sagen, ist egal, wir arbeiten cool mit iPads und danach gibt es halt eine schriftliche Klassenarbeit, ich kriege das irgendwie hin. Und es gibt Lehrkräfte, die sagen, jetzt habe ich 6 Wochen mit dem iPad gearbeitet, da gab es immer technische Probleme, die musste ich lösen, dann habe ich es nicht hingekriegt, eigentlich haben wir weniger gemacht und wir schreiben ja doch dieselbe Klassenarbeit wie immer, ich möchte das nicht nochmal machen.
Mhm.
Und da hat man nicht wirklich eine Argumentationsbasis, weil man sagen müsste, Manfred, ja, was soll ich sagen? Also das ist sozusagen so ein typisches Beispiel dafür, wo die höhere Ebene mal hätte sagen können, okay, wir wollen, dass ihr mit iPad arbeitet, aber deshalb, jetzt kriegt ihr auch andere Möglichkeiten, so eine Prüfungsleistung zu erbringen. So, und das geht, ne? Also ich habe zum Beispiel mal zu einem Buch, hier nennt mich nicht Ismael, Kreativleistung haben die Schülerinnen und Schüler gemacht. Die durften sogar KI nutzen, nur es gab halt Reflexionsbögen und die waren dann die schriftliche, also warum habt ihr was wie gemacht und so weiter. Und dann gab es Podcasts und dann gab es schriftliche Weiterführung und drei Schülerinnen und Schüler haben eine Minecraft-Map gebaut auf der Grundlage des Buches. So, also dann bin ich so als Lehrer sozusagen durch diese Welt des Buches gegangen. Wie mega geil ist das denn?
Ja, ja.
Nur wenn das immer nur die machen, so die sich sozusagen nach Graubereichen rausgucken und so weiter und so fort, dann kommen wir halt nicht so richtig doll vom Blick.
Der Blick auf die Uhr verrät mir, du musst gleich weg. Allerletzte Frage. Welches Vorbild, also welches Land beispielsweise ist für dich ein gutes Vorbild? Wo kann man mal hingucken?
Also seitdem ich Der tanzende Direktor gelesen habe, Neuseeland.
Ja, Neuseeland.
Aber letzten Endes sind die nordischen Länder ja auf unterschiedlichen Ebenen dabei. Sogar Irland, Holland macht gerade viel mit so projektbasiertem Unterricht, finde ich auch super spannend. Natürlich irgendwie Schweden und Norwegen in Bezug auch auf ihren Angang, was Sprache angeht und Freude am Lernen. Übrigens ist in den nordischen Ländern, ich weiß gerade nicht, ob in allen, aber ist es auch so, dass Lehrkräfte da eine ganz andere Anerkennung wohl erfahren und der Auswahlprozess sehr viel spezifischer ist. Aber leider habe ich schon so viel mit Leuten hier in Deutschland gesprochen, die dann immer sagen, das kann man deshalb nicht übertragen und deshalb nicht übertragen und deshalb nicht übertragen. Letzten Endes glaube ich, für jeden, der mal wissen möchte, was in Deutschland so geht, ist total spannend, mal auf die Gewinner des Deutschen Schulpreises zu gucken und zu schauen, was die anders machen.
Ja.
Und dann im zweiten Schritt zu verzweifeln, warum das nicht skaliert wird und auf andere Schulen übertragen.
Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich hätte Lust, noch viel länger mit dir zu sprechen. Aber ja, vielleicht ein anderes Mal. Wie können wir dich unterstützen? Wie können wir dich finden? Was können wir im Kleinen für dich im Großen tun?
Ihr könnt mir natürlich gerne folgen auf Instagram unter @netzlehrer. Würde mich total freuen, wenn man mal in dieses Elternbuch auch reinguckt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Schreiben macht mir immer total viel Spaß. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr die Kontrolle habe, habe ich eher Angst.
Ja.
Und also jetzt kann ich natürlich nicht die nächsten 3 Monate Angst haben, aber ich hoffe einfach, dass sozusagen dieser Ansatz, so dieses, ich habe jetzt richtig Strategien für meinen pubertären Sohn, der die ganze Zeit keinen Bock hat und danach habe ich vielleicht eine Möglichkeit, dem zu helfen oder meine Tochter. Das fände ich ganz toll, aber das weiß man vorher nicht.
Okay, schreiben wir alles in die Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und folgt uns unbedingt auf Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Liked und empfehlt uns weiter, damit wir diese ehrliche Mütter-Community wachsen lassen können und ehrlichen Austausch generieren. Bis nächste Woche, eure Nora.